Detektor FM. Zurück zum Thema.
In den 90ern hat er mit 1-2 den deutschen Hip-Hop aufgemischt. Sein Markenzeichen, die Reibeisenstimme und Texte, die die geläufigen Hip-Hop-Klischees mit der nötigen Portion Ironie aufs Korn nehmen. Die Rede ist von Dendemann, der morgen sein neues Album veröffentlicht. Vom Vintage verweht heißt es. Und jetzt ist er bei Detektor FM im Interview. Hallo Dendemann.
Hallo, ich dachte gerade, wir spielen irgendwie Charade und wollte gerade schon einwerfen. Das könnte ich sein, über den du da sprichst.
Ja, könnte sein. Ist auch tatsächlich so. Eine Frage, die sich mir stellt, wo ich dich jetzt schon mal am Apparat habe. Man kann dich ja jetzt leider nicht sehen. Das ist im Radio manchmal so. Deswegen beschreibe ich mal eben kurz deinen neuen Look. Dendemann trägt neuerdings Fokuhila und einen nicht zu übersehenden Oberlippenbart. Was mir dabei einfiel, sind so die 80er Jahre. Du selbst bist ja Mitte der 70er geboren, dann in den 80ern selbst groß geworden. Was war denn für dich faszinierend an den 80ern oder war alles Mist?
Ja, früher war für mich überhaupt nichts faszinierend an den 80ern, weil man war ja einfach da. Und in den 90ern fing man schon an, die 70er cool zu finden. Also die 80er habe ich komplett fast unterschlagen. Außer wenn ich in irgendeiner Form über Kindheitserinnerungen getextet habe, dann hat sich natürlich auch da was wieder geschlagen. Aber im Endeffekt habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal geguckt, was habe ich bisher so gemacht, und dabei ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich jede Platte meinen 90er Jahre Erfahrungen gewidmet und habe festgestellt, eigentlich Hip-Hop und Rock waren erstens schon mal richtig dicke Kumpels, was mir sehr gelegen kam. Und zweitens, das war Mitte der 80er am dollsten und da war Rap auf einem sehr hohen Energielevel, was ich für mich auch ganz brauchbar fand. Und im Endeffekt habe ich komplett mit der ganzen Platte vom Artwork bis zu jedem Ton meine 80er verarbeitet.
Also es ist schon so, dass ich da die Beastie Boys und Run DMC so ein bisschen raushöre.
Komplett. Haupteinflüsse. Der einzige Unterschied ist, ich wollte den Einfluss ganz hörbar geltend machen. Ich wollte es aber komplett anders produzieren, als man es damals gemacht hat.
Und wie hast du es gemacht?
Indem ich es so vorproduziert habe, wie es damals gemacht wurde. Mit Drumcomputer und Laptop auf dem Schoß. Mhm. Und dann damit ins Studio gegangen bin zu Moses Schneider und dann haben wir es da live aufgenommen. Das heißt, die Band hat meine Beats nachgespielt und ich habe live gleichzeitig dazu gerappt und der beste Durchgang ist das Stück. Und so habe ich mir halt erhofft, das Energielevel hochzuhalten, weil ich einfach in der Live-Situation etwas besser bin als in der Studio-Langeweile.
Jetzt kommt das Album morgen in die Läden, wie gesagt. Bist du denn zufrieden mit dem Album, obwohl es nicht sozusagen live ist?
Ja, ich bin sehr zufrieden, weil genau das für mich total geklappt hat. Das wird einigen Leuten furchtbar vor den Kopf schlagen, weil sie schon lange nicht mehr so einen Krach gehört haben. Aber ich konnte diese ganze weichgespülte Scheiße nicht mehr ertragen und musste unbedingt nochmal ganz laute Musik machen.
Wenn man an laute Musik denkt und eben an die Beastie Boys und Run DMC, dann muss man leider auch die Wahrheit sagen. Später in den 90ern gab es da was ganz Schlimmes, Crossover.
Genau.
Rage Against the Machine war da noch so nur der Anfang. Später dann so Limp Bizkit und wie die alle hießen.
Es gab zwei gute Crossover-Platten.
Und zwar?
Die von dir genannte, Rage Against the Machine.
Klar.
Und du wirst dich auch erinnern, den Soundtrack zu dem Film Judgment Night.
Ah, und das, sagst du, sind die einzigen beiden
Crossover? Das sind die beiden guten Crossover-Platten. Alles danach war ein Gerücht. Und Crossover, ich behaupte ja auch, dass die Zeit, in der ich, die ich zitiere, da war Crossover noch eine Graffiti-Vokabel und hatte noch nichts mit Rock und Rap zu tun.
Crossover ist auch ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Du warst nämlich selbst im Jahr 2008, man könnte sagen vor 2 Jahren, als Vorband von Herbert Grönemeyer unterwegs, hast da ganze Stadien beschallt. Ist da auch die Idee entstanden, dann so ein live klingendes Album aufzunehmen oder wie kommt es?
Nee, aber es sind da einige Sachen entstanden, die jetzt ganz klar erstens mit der Platte so zu tun haben und zweitens auch schwer wieder rückgängig zu machen sind. Und zwar war halt ganz klar die Überlegung, es kam die Anfrage rein, so Herbert will, dass du mit auf Tour kommst. Okay, wie macht man das? Erstens, will man das? Ja, okay. Zweitens, wie? Ich bin bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 14 Jahre mit DJ aufgetreten. In dieser Stadionsituation macht man sich da mal ganz schnell zum Moderator.
Sieht dann so aus, ja.
Genau, so. Und mit Liveband, ich hatte schon mehrfach mit dieser Band auch gespielt, weil die mich oft als Gast gebucht hatten für Veranstaltungen. Die konnten die Stücke. Es war ein relativ geringer Probenaufwand und es waren 3 Leute, Bass, Schlagzeug und Keys, die tatsächlich den Großteil meiner Songs so nachspielen konnten. Und dabei ist Folgendes passiert. Stücke wie zum Beispiel Lieblingsmensch, was auf einem super vollen Funk-Sample basiert mit viel Bläsern und dies und das, waren so nicht zu spielen. War aber nicht schlimm, kannte ja eh keiner und dann spielt man es halt so, wie es geht. Und auf einmal wurde mit meinem Elan und meiner Aufregung und dem ganzen Stadion und dies und das wurde auf einmal aus den normalsten Funknummern wurde Rock. Aus der Not heraus erstmal. Aber durch die Energie natürlich. Und es war nicht Rock'n'Roll-Musik, aber es rockte halt. Und irgendwann fing mir an, diese Vokabel rockt, es rockt irgendwie wieder richtig gut zu gefallen. Und habe dann natürlich wieder nochmal entdeckt, früher wurde einiges gerockt. Häuser, Publikum, alles wurde gerockt. Und das waren einfach wirklich nur so ein paar Funken, die mir sehr günstig entgegengeflogen sind.
So eine Art Fingerzeig.
Ja.
Passend zum Titel, vom Vintage verweht, ist das Album auch ja voll mit Verweisen an diese vergangene Zeit, sage ich mal. In einem Song heißt es dann auch, du hättest eine Computerparanoia. Mhm. War denn die analoge Welt in deinen Augen wirklich besser?
Mhm. Total scheiße. Aber das ändert nichts daran, dass ich zu einer sehr ungünstigen Zeit geboren bin für genau dieses Problem. Weil bei mir ging es wirklich mit 13, 14 noch darum, Computer oder draußen. Also entweder...
Das war die Frage von Mutti damals.
Ja, entweder mit seine Zeit verbringen mit 100.000 Mal Floppy-Disks formatieren, um dann irgendwann irgendwie ein Spiel daddeln zu können.
28 Floppy-Disks.
Genau, oder halt weiter auf dem Skateboard rumjuckeln. Und irgendwie habe ich den Absprung nicht geschafft, weil ich mir mit 14 einen Amiga 500 gewünscht habe und ein Fahrrad gekriegt habe. Und dann habe ich mir tatsächlich meinen ersten eigenen Computer erst 2006 gekauft.
Aber?
Den liebe ich.
Den
über alles. So, der sieht aber auch so nicht mehr so aus, wie eigentlich ein Computer aussieht.
Na, nach 4 Jahren ist er eigentlich auch laut Computer Fachwelt Zeit für einen neuen.
Das ist ja nicht mehr der.
Das sagt Dendemann zu seinem neuen Album und auch zum Thema Computer und analog digital. Ich bedanke mich sehr für dieses Interview. Sein neues Album Vom Vintage Verweht erscheint morgen. Ich habe es schon mal erwähnt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Vom Vintage Verweht führt euch Digilog ins Annatal.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.